Guten Morgen. Ich habe eine Bitte an euch. Ihr sitzt jetzt hier alle. Schaut euch doch mal intensiv um. Einfach mal um euch herum. Guckt euch mal um. Schaut euch die Gesichter an, wie ihr da alle sitzt. Und dann sage ich euch, ihr seid eine Bestätigung für mich heute Morgen. Eine Bestätigung deshalb, ich habe es vorhin schon an der Technik erzählt, es gibt einen Spruch bei mir, der heißt das Drei-Minuten-Wunder. Und ihr seid ein Drei-Minuten-Wunder. Was ich damit meine, ist ganz einfach, es ist fast in allen Gemeinden gleich. Du sitzt 3 Minuten vor 10 auf deinem Stuhl und irgendwie denkst du dir, heute fehlen die meisten Leute. Oder die Entrückung hat stattgefunden und du bist nicht dabei. Guckst du um 10, ist auf einmal der Raum voll. Das ist ganz spannend und ich denke mir, manchmal muss man so eine Brandschutzübung machen, wenn die Leute genauso still und geordnet und konzentriert rein rausgehen würden, wenn es wirklich mal brennt, wie wenn sie reinkommen zum Gottesdienst, 3 Minuten vor 10, wir hätten keine Probleme. Das würde alles funktionieren. Also ihr seid da und das freut mich. Es geht heute um das Thema Berufen und Begabt. Und ich lese dazu einen Predigttext aus Markus 16, Hoffnung für alle. Und ich lese ab Vers 14 bis Vers 20. Dort steht, wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihren Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgendes Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm Platz an Gottes rechter Seite. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Der eben gelesene Text ist eine Besonderheit, wenn man die Verse 9 bis 12 noch hinzunimmt. Denn nach allgemeiner Erkenntnis, die wir heute haben, sind diese Textstellen nicht ursprünglich im Markus-Evangelium gestanden. Sie sind hinzugefügt worden. Markus endete, soweit wir sehen können, mit dem Vers 8 und alles, was nach dem Vers 8 kommt, also 9 bis 20, sind spätere Hinzufügungen. Das passt für mich zu der Annahme, dass Markus das älteste Evangelium ist und als erstes geschrieben worden ist. Aber offensichtlich haben sich in der Folgezeit Dinge ereignet, die so aufsehenerregend waren, dass sie nicht unerwähnt bleiben konnten. Und deswegen hinzugefügt wurden, zumal offensichtlich andere Evangelisten dann von diesen Dingen berichteten. Zu diesen Hinzufügungen gehört der Bericht über den Unglauben der Jünger und der Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen und es allen Menschen zu sagen und Wunder und Zeichen, die Jünger durch den Heiligen Geist tun konnten. Wir schauen uns heute den Text mal ab Vers 15 in Auszügen an und dort steht, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wie in Matthäus 28 ab Vers 19 oder in Lukas 24 ab Vers 47 wird hier hervorgehoben, dass die Jünger damals von Jesus einen ganz klaren Auftrag bekommen haben. Er beruft sie dazu, das Evangelium in die Welt zu tragen. Alle Menschen oder besser gesagt alle Völker sollen von Jesus hören und zu ihm gerufen werden. Das scheint eine Hinzufügung zu sein. Ursprünglich hat wohl Markus damit geendet, dass Jesus auferstanden ist. Und damit war für ihn alles gesagt. Okay, Jesus gestorben und wieder auferstanden, wie er es verheißen hat. Das war für ihn zunächst Inhalt des Evangeliums, so wie es das weitergegeben hat. Und das war ausreichend. Aber ich glaube, dass sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit viele Menschen gefragt haben, wieso hat dieses Evangelium so eine durchschlagende Kraft? Wieso wirkt es? Wieso sind die Jünger so eifrig, dass es in kürzester Zeit damals die ganze bekannte Welt erreicht hat? Ohne Internet. Das ist echt spannend, was in ein paar Jahrzehnten damals Tausende von Kilometern weit durch die Welt getragen wurde, die bekannt war, durch diese römische Weltherrschaft hindurch, hat es alle Bereiche durchdrungen. Was war dieser Eifer? Woher kam er? Was war diese Kraft, die diese Leute dazu beseelte, das zu tun? Wie dem auch sei, auf jeden Fall macht der Text deutlich hier, sie gingen nicht hinaus, weil sie dann nichts Besseres zu tun hatten. Die Leute hatten damals schon Sorgen genug, auch was ihr tägliches Leben angeht. Das musste schon eine gewaltige Kraft sein. Und hier sagt man, sie gingen, weil Jesus dazu berufen hat. Sie gingen, weil Jesus hinter ihnen stand und ihnen einen klaren Auftrag gegeben hat, der für sie so klar war und so begeisternd, dass sie hinausgingen. Sie gingen genauso, wie es Jesus schon seinen 12 Jüngern befohlen hatte, laut Lukas 9 oder dann später 72 in Lukas 10. Und Lukas ist es auch, der im ersten Kapitel der Apostelgeschichte das noch einmal ganz eindringlich schildert. Als sie bei Jesus waren, sagte ihnen Jesus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt könnten manche auf die Ideen kommen und zu sagen, okay, Spezialauftrag der engsten Jünger Jesu, der 11, die um ihn waren. Nein, glaube ich nicht. Schon die Aussendung der 72 in Lukas 10 zeigt, dass dieser Auftrag weitergefasst war. Es war kein Sonderauftrag des engsten Jüngerkreises. Und zudem betont Matthäus eben am Ende im Kapitel 28, dass dieses Evangelium alle Menschen, besser gesagt alle Völker erreichen soll und alle sollen zu Jüngern werden. Sie sollen also genau das tun, was diese 11 tun. Jüngerschaft, wie es das Neue Testament versteht, ist kein spezieller Auftrag für bestimmte Leute. Ihr ahnt schon, das kann unangenehm werden, vielleicht für euch heute, wenn das kein spezieller Auftrag war, sondern ein Normalzustand für alle Christen. Jüngerschaft ist ein Normalzustand für alle Christen, damals wie heute. Darauf weist auch der Sprachgebrauch des Wortes Jünger hin, denn im Neuen Testament werden Menschen Jünger genannt, die konsequent Jesus nachfolgten. Jünger sind die, die Jesus nachfolgten. Und den Beleg dafür finden wir in der Apostelgeschichte 6 bei der Wahl der 7 Diakone. Dort heißt es in 6,1, als die Zahl der Jünger zunahm und im Vers 2, darauf riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. 12 übrigens deshalb, weil nach dem Tod von Judas Matthias als 12. Jünger nachgewählt wurde. Drum sind es hier wieder 12. Jedenfalls wird das Wort Jünger eindeutig für die Nachfolger Jesu verwendet. Das heißt, an diesem Auftrag, den die Jünger bekommen haben, haben auch wir teil. Jeder Einzelne von uns kann von sich aus sagen, und es ist so, du bist berufen von Jesus, Menschen von Jesus zu erzählen, von deiner Berufung zu erzählen, von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat, wie du ihn erlebst, was tagtäglich mit ihm geschieht. Das ist dein Auftrag, genauso wie es der Auftrag an die Jünger damals war. Paulus berichtet das auch von Timotheus. Er sagt hier seinem geistlichen Zögling im 2. Timotheusbrief 2,2, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die wieder tüchtig sind, andere zu lehren. Geht hin, erzählt den Menschen, gilt also genauso für uns. Berufung ist für uns genauso da. Okay, berufen Menschen also von Jesus zu erzählen, das ist nichts Neues, könnt ihr sagen, Ralf, das haben uns schon andere Prediger gesagt. Bis dahin ist es etwas, was nicht vom Hocker reißt. Okay, vielleicht bis dahin. Das funktioniert ja noch, zu sagen, ich erzähle anderen von Jesus. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Aber die Jünger werden nicht einfach losgeschickt, sondern ihnen wird etwas mitgegeben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und das steht hier im Vers 17. Den Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Oh. Begabt. Diejenigen, die berufen werden, werden von Jesus begabt. Machen wir erstmal einen Bibeltest, bevor wir großspurig in unsere Zeit hineingehen. Die Hoffnung für alle benutzt an dieser Stelle die wörtliche Rede und sagt, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Der griechische Text, in dem das Neue Testament geschrieben ist, sagt, als Zeichen werden ihnen nachfolgen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr unterwegs seid und Menschen von Jesus erzählt, ereignet sich etwas. Es ist nicht nur so, dass wir Dinge zu erzählen haben, sondern es wird uns auch etwas mitgegeben für diesen Auftrag. Als ich meiner Frau von der Predigt erzählte, sagte sie zu Recht, naja, das bedeutet eigentlich im Klartext, da wo wir nicht hingehen und von Jesus erzählen, werden wir auch von diesen nachfolgenden Zeichen nichts erleben. Sie werden uns in unserem Leben erst dann zur Quelle werden, zur Kraft werden, wenn wir als Berufende hingehen und sagen, Jesus Christus hat mich berufen, anderen zu erzählen, er ist da. Und in dem Moment, wo ich zu jemandem hingehe und mit ihnen spreche, werden Gaben freigesetzt. Vielleicht gibt es heute deshalb so wenige Gaben des Heiligen Geistes in den Kirchen, weil sich die meisten als Kirchenbesucher verstehen. Die gehen hin zum Gottesdienst für sich selber. Aber Glaube ist Privatsache, glaub du mal, was du willst, ich glaube, was für mich wichtig ist. Vielleicht ereignen sich deswegen so wenig Zeichen und Wunder in unserer Zeit heute. Ich finde die Aussage hier interessant, auch als Anhängsel, soweit wir erkennen können, am Schluss des Markus-Evangeliums. Warum war es so wichtig, das an das Markus-Evangelium wieder anzufügen, wenn es doch schon vorher geendet hat? Und ich finde, die Antwort finden wir im Bibelcheck, in der Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen. Denn offensichtlich geschahen genau diese Dinge durch die Jünger und die Apostel, von denen hier berichtet wird. Und wir finden diese Stellen. In Apostelgeschichte 28, 3 bis 6 wird von der Bewahrung durch einen tödlichen Schlangengriff berichtet. Paulus ist davon betroffen und er stirbt nicht. Wir lesen von der Befreiung von dämonischen Mächten und destruktiven Mächten in Apostelgeschichte 16, Vers 18, als eine Frau durch einen Wahrsagegeist, der sie besetzt hält, befreit wird. Von den Reden in neuen Sprachen lesen wir gleich in Apostelgeschichte 2, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ebenso in Apostelgeschichte 10, dort muss Petrus sich gefallen lassen, dass der Heilige Geist seine Predigt einfach beendet. Denn während er predigt, erlebt er und seine Begleiter, wie auf Menschen, die bisher überhaupt nicht in diese Verheißung Gottes für sie inbegriffen war, der Heilige Geist fällt und sie fangen an, in neuen Sprachen zu beten. Eine Gabe offensichtlich, die universell ist und immer wieder bezeugt wird, auch in Apostelgeschichte 19, Vers 6 und im 1. Korinther 14, widmet Paulus dieser Gabe der neuen Sprachenrede ein ganzes Kapitel, um den rechten Umgang in der Gemeinde damit zu bezeugen. Also wirklich ganz universal anscheinend. Wunder und Zeichen, auch in der Apostelgeschichte 6, 8 bei dem Diakon Stephanus, der für einen ganz praktischen Dienst berufen wird. Es heißt aber, durch ihn geschehen Wunder und Zeichen. Krankenheilung zeigt sich in der Apostelgeschichte und im 1. Korintherbrief und im Jakobusbrief. Offensichtlich, weil diese Dinge alle genauso geschahen, weil sie einfach präsent waren, wo die Jünger unterwegs waren und von Jesus erzählt haben, war es den Christen damals in der ersten Kirche, den Urchristen, wichtig zu sagen, Moment, wir kennen dieses Markus-Evangelium, aber die Dinge, die wir erleben, die stehen da nicht. Und sie fügten dieses Erleben noch ans Markus-Evangelium an, vielleicht, wir wissen es nicht, war sogar Markus selber, der später mal nach Beendigung dieses Evangeliums gesagt hat, Moment, ich habe da zwar aufgehört, aber überall hört man von diesen Dingen, die sind geschehen und die anderen Evangelisten berichten auch davon, das muss unbedingt noch dazu. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, wir sehen nur, dass es passiert ist. Jesus beruft und begabt seine Jünger. Und genau was für die Berufung gilt, gilt auch für die Begabung. Sie ist auch uns gegeben. Das, was für die Jünger galt, zu sagen, geht hin und verkündet, heißt auch unter uns und in den Gemeinden Jesu bestätigt er sein Wort durch Wunder und Zeichen. Und das gilt für jeden, der hingeht und von Jesus erzählt. Für jeden, auch von uns. Bis zu diesem Satz konntet ihr der Predigt vielleicht gut zuhören. Das ändert sich eben in dem Moment, wo man sagt, all diese beschriebenen Dinge sind keine jahrtausendalte Geschichten, sondern gegenwärtig. Und darum lassen sich die Worte des Markus-Evangeliums auch so lesen für uns heute. Die aber, die heute glauben, bestätige ich durch folgende Wunder und Zeichen. In meinem Namen treiben sie Dämonen aus und sprechen in unbekannten Sprachen. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift schaden ihnen nicht. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Ganz persönliche, ehrliche Frage. Wie laut klingt das typische Amen dazu jetzt in eurem Herzen? Ist es ein lautes Amen, so ist es und so sei es? Oder ist es mehr ein halblautes Amen? Oder vielleicht ein Schweigen? Jesus, kannst du das wirklich so gemeint haben? Wo sind die Wunder und Zeichen in meinem Leben? Wo sind die Wunder und Zeichen in der Gemeinde? Ich verstehe durchaus, dass hier immer wieder Schweigen eindrückt. Und es würde auch gar nichts bringen, wenn man sagt, jawohl, wir sind die Gemeinde, bei uns geschieht es. Wir sehen zwar nichts, aber wenn es im Wort steht, dann wird es schon so sein. Aber in unserem Leben ist gar nichts. Es würde nichts bringen, wenn ich euch zu dieser Aussage verleiten würde, nur weil ich einfach mit der Bibel in der Hand und dem Bibelcheck, den ich gemacht habe, euch nachweise, so muss es jetzt unter euch sein. Wo ist es denn so? Ist es so? Gehe ich mal zum Grundsatz zurück. Können wir bejahen, dass Jesus uns beruft und begabt? Und dass sich das auch heute noch in unserem Leben ereignen kann? Können wir das bejahen? Da höre ich schon lautere Stimmen und zu sagen, klar ist das Gott möglich. Klar kann er das tun. Nun, wie kann unser Glaube gestärkt werden, um auch diesen Worten voll und ganz zu trauen und ihnen Ausdruck zu geben in unserem Leben? Ich glaube, dass ein Weg ist, dass wir uns erzählen von dem, was Gott schon in unserem Leben getan hat. So wie ich heute vor euch stehe, bin ich keiner von den großen christlichen Lehrern, die viele Bücher geschrieben haben, die ich gerne lese und die ich auch gerne höre. Und ich bin kein ausgewiesener großer Prophet, der jeden auf den Kopf zusagen kann, was gerade in seinem Leben Gottes Anliegen für ihn ist und was Gott tun möchte. Das passiert ansatzweise bei mir. Immer wenn ich für Menschen bete, habe ich oft einen Eindruck, aber so einer der ausgewiesenen Propheten, der bin ich jetzt nicht. Aber trotzdem gibt es Ereignisse von Gottes Handeln in meinem Leben, von Wundern, von denen ich berichten kann, die sich zeichenhaft immer wieder bei mir gezeigt haben. Die Universalgabe der Sprachenrede, als ich mich Gott hingegeben habe, bekehrt habe, wie wir als Christen sagen, da habe ich die Gabe der Sprachenrede bekommen und ich wusste nichts davon. Erst als ich andere in Sprachen reden gehört habe, dachte ich, okay, jetzt weiß ich, was das ist, dass ich hier in meinem Beten immer wieder versucht, Raum zu schaffen. Ich weiß, dass manche Menschen diese Gabe haben und ganz viele sogar, aber ich weiß, dass andere sie eben auch nicht haben. Aber sie ist vorhanden. Und wenn wir uns davon erzählen, werden die Worte der Bibel lebendig und auf einmal sind Menschen auch offen für diese Gabe. Ein Bruder hat mich einmal nach einer Bibelstunde in einer anderen Gemeinde sehr offen gefragt, Ralf, kennst du einen vernünftigen Menschen, der heute noch in Sprachen redet? Da habe ich gesagt, ja, ich. Und dann war er mit mir konfrontiert, aber er war so ehrlich, sich damit auseinanderzusetzen. Er war so ehrlich, zu sagen, okay, dann muss ich vielleicht nochmal die Bibel in die Hand nehmen und drüber nachdenken. Und das hat er auch gemacht. Und wir hatten und haben ein recht gutes Verhältnis, immer wenn wir uns begegnen. Jetzt nicht mehr, weil es viele hundert Kilometer entfernt ist. Aber das hat was bewegt in ihm, einfach damit konfrontiert zu werden, es geschieht heute noch. Und also so ganz abgedreht ist der vor mir auch nicht, den ich gerade sehe. Es geschieht, es ist da. Dass ich heute so frei vor euch predigen kann, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist auf Heilung zurückzuführen. Wenn ich früher gepredigt habe, konnte man in ganz hinten sehen, wie meine Halsschlagader sich bewegt hat. Vor lauter Aufregung. Vom roten Kopf, den ich wahrscheinlich dazu gehabt habe, gar nicht zu schweigen, ganz zu schweigen. Die ersten Sätze einer Predigt mussten immer ganz ausformuliert dastehen, weil ich es sonst nicht hingekriegt habe. Ich musste irgendwie mich frei sprechen erst einigermaßen. Dann kam der Tag eines Seelsorgeseminars, zu dem ich meine Frau geschickt habe. Ich war da nämlich schon und sagte, du gehst jetzt dahin und ich passe auf die Kinder auf. Und als Gebetszeit kam, waren die Kinder so brav und beschäftigt mit den anderen Mitarbeitern, dass das Team sagte, Ralf, komm mal her. Hier ist der Stuhl. Was ist dein Anliegen? Für was dürfen wir für dich beten? Und die Leute, die da gebetet haben, waren Leute aus der Gemeinde. Die haben nur einen Schulungsabend durchlaufen, vielleicht auch zwei, in dem man ihnen gesagt hat, wenn Leute zu euch kommen, dann betet. Dann achtet darauf, dass ihr in Glauben und im Vertrauen auf Gott betet. Nicht ihr tut es, Gott tut es. Das waren Gemeindeglieder, die man aufgerufen hat, gesagt, wir machen dieses Seelsorgeseminar in der Gemeinde und wir brauchen Beter. Wer würde mitbeten? Und die haben sich gemeldet. Und die haben für mich gebetet und von Sekund an war dieses Schlagen der Halsschlagader, dieses Aufgeregtsein weg. Als diese einfachen Leute gebetet haben, Leute wie ihr es seid, Leute, die einfach gesagt haben, ich bin mit dabei. Es sind nur zwei Schlaglichter aus meinem Leben vom Handeln Gottes. Aber wenn wir dem Raum geben und uns gegenseitig davon berichten, bin ich sicher, dass wir noch viel mehr davon erfahren, wie Gott beruft und begabt. Gott ruft und begabt heute wie damals. Das Neue Testament sagt uns das und hat einiges dazu zu sagen. Und wenn ich in nächster Zeit predige, über den Heiligen Geist werde ich dieses Thema immer wieder einmal aufnehmen. begabt und berufen und besonders berufen vom Heiligen Geist, auch in dieser Welt mit Wundern und Zeichen zu wirken und ihnen Raum zu geben. Und wenn jemand von euch sagt, Ralf, ich habe da was, das ich weitergeben kann, dann gebe ich euch da gerne Raum dafür im Gottesdienst als Zeugnis. Und ich bin sicher, andere Gottesdienstleiter und Prediger werden das auch tun. Wir brauchen einfach Zeugnisse vom Handeln Gottes, denn der Widersacher Gottes, da bin ich ganz sicher, der Widersacher Gottes in dieser Welt will uns einreden, alles vorbei, ist alles nicht mehr so, wie es war, und uns auf ein Low-Level-Glauben da zurückschreiben. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Nein, ich habe für viele Menschen gebetet und nein, sie wurden nicht gesund. Aber es gab die Menschen, die haben das Heil erfahren und die wurden gesund. Und das haben wir auch erlebt. Und ich bin nicht bereit, nur weil ich immer wieder erlebt habe, es hat nicht funktioniert, zu sagen, das gibt's nicht mehr. Na, es gibt es und das beweisen andere Bereiche in meinem Leben auch. Ich weiß, dass es Lehren gibt, die sagen, das ist alles gefährlich mit diesen Gaben. Und ja, es gibt auch hier menschliche Bereiche. Auch im Bereich der Geistesgaben gibt es seelisch-menschliche überzogene Dinge. Leute, die gibt's auf der Kanzel aber auch. Hier kann ein hochbegabter Mann stehen, hervorragend rhetorisch geschult. Von dem könnt ihr begeistert sein und sagen, toll, was der uns alles erklären konnte und wie der die Dinge ausgeführt hat. Und es war kein einziges Fünkchen Heiliger Geist dabei. Da bin ich ganz sicher. Jesus hat nicht gesprochen, sondern er hat gesprochen. Er hat gesprochen mit Begabung, die er natürlicherweise hat. Und es war nicht wirklich Jesu Wort an euch. Und ihr seid begeistert. Das kann passieren. Also das, was immer von den Gaben gesagt wird, das gibt es in allen Bereichen des christlichen Lebens. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und es gibt auch Leute, die sagen, aufgrund 1. Korinther 13,10, wenn das Vollkommene kommen wird, dann wird Sprachenrede aufhören, dann wird Prophetie aufhören. Was ist das Vollkommene? Wenn das Vollkommene tatsächlich die Bibel ist, dann müssten die Sprachenreden und müssten Prophetie bis ins 4. Jahrhundert ja Bestand gehabt haben. Da wurde der Kanon dann festgelegt. Da war er sozusagen dann vollkommen. Obwohl zwischen katholischer und evangelischer Bibel es immer noch Differenzen gibt in den Büchern, die wir in der Bibel haben, dann müsste es ja zumindest bis dahin gegeben haben. Aber sie sagen immer, nein, das hat mit der Apostelzeit aufgehört. Das Vollkommene ist Jesus Christus. Das Vollkommene ist, wenn der Herr wiederkommt. Und bis dahin sind wir berufen und Begabte. Und Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Himmel und Erde werden vergehen und sein Wort hat Bestand, sagt Jesus. Und er hat gesagt, diese Wunder und Zeichen werden passieren. Also, wenn ihr Worte der Ermutigung braucht, dann empfehle ich euch Bruder Yun. Christus hat uns doch befreit. Ein Mann in China, Heavenly Man, der durch Straflager gegangen ist. Und der während viel Bedrängnis Wunder Gottes erlebt hat, Spontanheilungen erlebt hat, übrigens gar nicht so weit, in Aalen, glaube ich, war er eine Zeit lang Pastor in diesem Bereich. Dort hat er Dinge erlebt und ich empfehle euch, das zu lesen, weil wir einfach diese Zeugnisse brauchen der Wahrheit. Ich empfehle euch dessen, dass Gott heute noch zu Menschen spricht, durch Träume, dass er sie durch Prophetie vorbereitet. Tom Dooley, Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren. Lest es und ihr werdet merken, wie das Sprechen Gottes heute relevant ist. Und wenn ihr ein Buch haben wollt, wie Gott Evangelisation segnet, Winfried Wendland, auf Leben oder Tod, auf Leben oder Tod, der hat das ganze Equipment von Reinhard Bonnke durch Afrika gefahren in einem riesigen Lastwagen. Und hat auf diesen Fahrten Wunder Gottes erlebt. Und wenn wir diese Dinge lesen, dann wird uns deutlich, es gibt diese Dinge tatsächlich. Und manchmal sind sie noch spezieller und viel konzentrierter an manchen Orten, als wir sie erleben. Aber sie sind da. Also, Wenn wir heute die Worte hören, die ich euch gelesen habe, lasst sie uns voller Glauben hören noch einmal und zu uns sprechen. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Ihr Lieben, Wort Gottes, Wort Jesu. Amen. Amen.